Die Killians auf Flux FM mit dem Stückchen Fight the Start. Es ist Dienstagnachmittag, 10 Minuten nach 5. Am morgigen Abend gibt es im Akutstudio eine interaktive Diskussionsrunde über die alternativen Jugendkulturen in der DDR. Pop-Rebellion im Nirgendwo lautet die Überschrift. Und auf der Bühne wird unter anderem Alexander Kühne sitzen, der das wunderbare Buch Düsterbusch City Lights geschrieben und 2016 veröffentlicht hat. Wir werden hier auf Flux FM ausführlich über die Veranstaltung sprechen mit eben jenem Autoren, der auch als TV-Journalist arbeitet. Alexander Kühne ist bei mir im Studio. Schönen guten Tag, hallo.
Schönen guten Tag, hallo.
Wie geht's dir heute? Alles klar?
Mir geht's gut. Ja, hat geregnet jetzt auf dem Herweg. Muss mir ein bisschen unterstellen, ansonsten ist alles super.
Das ist jetzt keine besonders dramatische Wendung des heutigen Tages. Wie gespannt bist du denn auf die Veranstaltung morgen? Eine Veranstaltung der Art ist ja quasi schon über die Bühne gegangen. Mhm. Wie dolle hat die Lust auf mehr gemacht?
Ja, sehr viel Lust gemacht. War in Leipzig, waren eigentlich mehr Leute aus den alten Bundesländern, sage ich mal so, also zugezogene Leipziger sozusagen da, die natürlich sehr gespannt waren auf das, was da gesprochen wurde. Und die Geschichte ist ja die, dass wir so ein Konzept haben, dass wir 5, 6 Zeitzeugen auf einer Leinwand haben und 2 Leute sprechen live. Mhm. Morgen wird das Lutz Schramm sein, Ex-Paroktikum-Moderator und eine gestandene Koryphäe der Independent-Musik der DDR.
John Peel der DDR hast du im Vorgespräch gesagt.
Ja, das hört er bestimmt nicht so gerne, aber haben viele halt natürlich
aber
gesagt.
Aber es ist gut für die Leute, die ihn nicht kennen, genau, es einzuordnen.
Richtig.
Finde ich, also so ist es auf jeden Fall legitim.
Absolut legitim. Und der hat natürlich auch tolle Geschichten zu erzählen. Und die Zeitzeugen, das reicht vom Bademeister bis zum Theaterregisseur, die erzählen praktisch über ihre eigene Sozialisation, was Popmusik betrifft. Es geht um die verschiedenen Gruppen von Skinheads bis Blueskunden und so weiter und so fort. Und wo sich jeder eingeordnet hat. Und es gibt da obskure Geschichten, die manche erzählen. Also es gibt zum Beispiel eine Frau, die war, also Susanne, deren Eltern hatten eine Lackfabrik. Und da durfte gar kein DDR-Fernsehen oder Radio gehört werden zu Hause, obwohl sie mitten in der DDR war. Ne?
Ja.
Und die hat praktisch erst das, was in der DDR passiert ist, in der Schule mitbekommen, weil die DDR so abgelehnt wurde vom Elternhaus. Und da gibt es natürlich verschiedenste. Und die sind natürlich auch dann gleich mit Westpop-Musik aufgewachsen. Ne? Da gab es sozusagen gar keinen Sprung. Bei vielen gab es ja diese offiziellen DDR-Bands, Pudis, Karat und so, was man immer so sagt. Und irgendwann gab es dann den Sprung in den Westen, weil man dann sich mit der Musik dann natürlich viel mehr identifiziert hat. Aber manche Leute haben gar keine DDR-Musik gehört.
Aber das finde ich echt, das ist ein Extrembeispiel, dieser Haushalt, in dem quasi die DDR-Medien außen vor gehalten worden sind. Denn eigentlich war es ja so, dass man Westfernsehen und Westradio nur heimlich hörte.
Absolut. Naja, heimlich, das kam, ich glaube, es kam auf die Zeit drauf an. Ja. Ne? Also in meiner Zeit war es, meine Mutter war Lehrerin, da wurde dann schon mal umgeschalten, wenn die Kolleginnen kamen, ne, wenn wir Westen geguckt haben. Aber Radio und so, das war eigentlich normal. Wir sind eigentlich, ich kenne auch die ganzen Leute, die älter waren, so die Langhaarigen aus den 70ern. Ich bin Jahrgang 64, Babyboomer sozusagen. Mhm. Und wir sind da ja noch so ein bisschen in diese Blues-Ecke mit reingewachsen und waren dann später so zum New Wave uns hin entwickelt. Und die hatten eigentlich, da kannte ich auch keinen, der irgendwie großartig mit DDR-Musik was zu tun hatte. Die hatten alle Platten aus dem Westen, so das ganze Prog-Rock-Zeug, Blues und Frank Zappa und was nicht alles. Und da gab es, also DDR-Musik wurde erst später dann gehört, als die sogenannten anderen Bands oder die ersten Punk-Bands auftauchten, die sozusagen nicht angepasst waren.
David Hasselhoff hat ja immer behauptet, er sei quasi der Mann, der die Mauer zum Einstürzen gebracht hat. In Wirklichkeit hat aber die alternative Jugendkultur in der DDR durchaus dazu beigetragen, unter Umständen, dass sich da Sachen geändert haben, dass der Staat nicht mehr so stabil war, wie er sich selber gerne gesehen hätte. Wie hast du diese Zeit erlebt? Du hast ja vor allen Dingen in den 80ern auch selbst Konzerte veranstaltet in einem kleinen Dörfchen. Du hast quasi versucht, aus einem Nest eine Metropole der alternativen Popkultur zu machen. Das war irgendwie dein Anliegen. Und das war so in den 80er Jahren. Ich habe gelesen, dass es eigentlich in den 60ern schon damit losging, dass Jugendliche sich im System unwohl gefühlt haben und dass sie gesagt haben, das passt nicht zu mir. Bei den 80ern wurde es dann an jeder Ecke spürbar und die Leute haben sich nicht mehr so sehr versteckt. Wie hast du diese Zeit erlebt?
Naja, ich habe es so erlebt, dass praktisch in den 80ern war sozusagen eigentlich klar schon, also dass man irgendwie mit Popmusik irgendwie auch rebellieren kann. Also sei es durch Klamotten und sei es durch eine bestimmte Attitude, die man auf die Straße getragen hat. Ich bin im Dorf immer mit Kajal rumgelaufen. Ich war eigentlich ein Popper, ne? Vom Äußeren her. Also hatte Rouge auf den Wangen und bin dann in Konsum einkaufen gegangen. Und das war natürlich, sah so ein bisschen Duran-Duran-mäßig aus und einen Ledermantel ein oder sowas. Man hat sich natürlich irgendwie irgendwie abgegrenzt, weil die ganzen Graugesichter, ne, die mit dem aufgeworfenen Mittelscheitel, die so NVA-Typen waren, so, das, damit wollte man nichts zu tun haben. Man wollte sich auch äußerlich abgrenzen und hat sich dann in gewisse Gruppen dann begeben. Aber es war eigentlich immer so am Anfang, dass man eigentlich immer so die Kurzhaarigen gegen die Langhaarigen, diese Gruppenaufsplitterung und dass dann eben auch sehr, sehr gewaltbereite Nazis auch aufmarschierten, die auch vorher unsere Freunde waren und später dann sozusagen zu Nazis oder Skinheads mutierten. Das gab es dann erst so ab 87, dann wurde es dann auch zum Teil gefährlich und man musste öfter mal flitzen.
Ja,
flitzen, haben wir immer gesagt.
Ja, aber was du sagst, ist ja auch eine interessante Beobachtung, die so viele nicht auf dem Schirm haben, ist, dass das Skinheads-Dasein ja in den Mitte der 80er, späten 80ern, war das halt so die ultimative Rebellion in der DDR, ja, im antifaschistischen Staat quasi mit faschistischen Ideen zu flirten, obwohl es unter Umständen gar nicht passiert ist, aber so auszusehen, als würde man das tun, das hat ja durchaus dazu beigetragen, dass diese Skinhead-Bewegung halt attraktiv wurde für Jungs.
Das stimmt, aber die Grenzen waren ja natürlich fließend, auch selbst die Punks und so, wir hatten ja auch öfter mal einen gepflegten Seitenscheitel und einen Ledermantel an, man konnte da so die, wichtig war es eben nicht, wie ein Hippie auszusehen, ne? Sondern sich irgendwie...
Finde ich immer noch, muss immer noch wichtig bleiben, auch heutzutage.
Genau. Und das war und dann sind natürlich viele dann haben dann Olivgrün getragen und haben dann praktisch auch viel durch Fußball und so, was dann morgen in unserer Diskussion auch besprochen wird, dass viele das auch erzählen. Durch Fußball wurde das dann auch zum Teil sehr stark radikalisiert und und es gab auf einmal Leute, man wusste gar nicht warum. Plötzlich waren sie auch nicht mehr ansprechbar so richtig. Mhm. Und vorher waren es noch gute Freunde und sie hatten dann so eine Wandlung durchgemacht, aber auch schon zur DDR-Zeit natürlich.
Bei dir hat da auch eine Entwicklung stattgefunden. Zunächst läufst du also mit Kajal durchs Dörfchen Lugau, das dein Zuhause gewesen ist. Irgendwann ein paar Wochen, Monate, ich weiß es ja nicht genau, später hast du aber damit angefangen, auch Konzerte zu veranstalten. Und da war es dir nicht mehr genug, eben als Rebell in anderen Klamotten als die anderen rumzulaufen, sondern du wolltest das Ding größer machen. Du wolltest, wie gesagt, aus dem Dörfchen eine popkulturelle Metropole machen.
Ja.
Wann war das ungefähr und wie bist du darauf gekommen, dass du das... Dass du dich das trauen kannst, denn mit Repressalien hätte man ja durchaus rechnen können, mit einer Mutter, die Lehrerin ist oder so, da war es ja auch im Osten öfter mal so, dass man plötzlich seinen Eltern Probleme gemacht hat mit dem eigenen Verhalten. Wann hast du festgestellt, ich probiere das jetzt einfach?
Na, die Repressalien, erstmal hatte ich vorhin gesagt, 1964, Babyboomer, es gab unheimlich viele junge Leute. Und viele junge Leute, die auch irgendwie was machen wollten und so. Und dann hat man eben gemerkt, also im System bin ich nicht klargekommen. Ich war total schlecht in der Schule. Ich war ein ganz schlechter Lehrling, habe eine scheiß Lehre gehabt. Und da musste man sich rausschälen. Also wenn man jetzt nicht abhauen wollte, ich wollte nicht die erste Zeit nicht abhauen, weil ich habe ja meine Heimat geliebt. Das habe ich auch immer wieder betont in den Interviews zum Buch und so. Und auch im Buch ist das beschrieben. Ich habe meine Heimat geliebt und wollte da bleiben. Und aber ich wollte natürlich unten unterm Staat Segel unten durchsegeln. Und da musste man sich was ausdenken. Und wir haben da einfach mal angefangen. Ne? Und zu der Zeit, als wir begonnen haben, waren ja immer noch die Langhaarigen als Staatsfeind Nummer eins bei den Ordnungshütern sozusagen im Visier. Und so ordentlich angezogene Leute wie wir ja gar nicht. Ne? Ja. Die haben ja gedacht, naja, die machen da Disco, ein bisschen irgendwas. Wir waren gar nicht so auf dem Schirm von denen. Das kam dann erst, als wir natürlich oben rausgefahren sind und Pyrotechnik auf dem Saal gezündet haben, eine Punkband illegal spielen lassen ließen und irgendwelche Verkleidungsshows gemacht haben, die dann immer mehr Leute anzogen.
Ja.
Und dadurch wurde das dann 20er-Jahre-Party und irgendwelche dekadenten Schwarz-Weiß-Events und so. Und je dekadenter das wurde, umso mehr zog die Staatsmacht dann auch an. Und wir haben auch tatsächlich sehr viele Ordnungsstrafverfahren bezahlt. Meine Mutter anfangs, später haben wir es aus der Kasse genommen und abgeholt haben sie mich auch mal. Also es war auch immer eine Bedrohung da.
Ja.
Aber dadurch, dass wir ja nicht politisch waren, ich wollte ja trotzdem überleben.
Ja.
Ich wollte ja meinen Spaß haben. Also wenn ich jetzt irgendwie so eine Scheiße an der Wand geschmiert hätte, dann hätten sie mich sofort abgeholt, ne? Und dann wäre meine Jugend vorbei gewesen und mein Leben auch.
Das heißt, hier ist irgendwann klar gewesen, hier gibt es so eine Grenze, an der entlang kann ich quasi weiterarbeiten. Ja, und dann kommt hin und wieder mal, holt mich einer für ein paar Tage oder für einen Tag, muss ich weg, bin ich weg vom Fenster oder manchmal muss die Mutti Ordnungsgeld bezahlen. Ja.
Genau.
Aber es war auf der Grenze funktioniert.
Auf der Grenze funktioniert. Man musste natürlich, was einen viele auch vorgeworfen haben, Opportunist sein. Ich musste ja zur Polizei und diese Veranstaltung anmelden. Wir waren ja ein offizieller DDR-Jugendclub. Anders ging es ja gar nicht. Ja. Ich habe meine ersten Partys privat gemacht und dann gab es ja diese Riese, da wurde erstmal alles abgesägt und so. Und dann mussten wir diesen Jugendclub gründen. Und dann haben wir sozusagen unter dem Segel der Freien Deutschen Jugend die Dekadenz in unser Dorf geholt.
Ja, das ist doch sehr gut. Das ist ein bisschen Marsch durch die Institutionen mäßig, was die Leute im Westen sich ausgedacht haben. Ja, finde ich ganz interessant. Die Skeptiker hast du rangeholt. Feeling B und andere große Bands aus der Zeit. Woher kamen die Kontakte? Denn wenn man jetzt in einem kleinen Dörfchen im Brandenburgischen sitzt, ja, kennt man ja nicht automatisch die heißen Typen aus Berlin oder so.
Nee, Facebook gab's nicht. Und
ja, eben.
Klar, man musste natürlich losfahren. Ne? Erstmal, und ich habe ja immer geschwindelt. Ne? Ich habe immer allen erzählt, Mensch, bei uns gibt's den coolsten, nahen, fantastischste Szene gestalten, hoffen darum, obwohl da gar keiner da war. Ne?
Aber irgendwann hat sich's bewahrheitet.
Ja, irgendwann. Aber anfangs waren es die Jungs in Gummistiefeln, die um den Tresen rumstanden und ein paar Verrückte von uns, aber niemand anders. Und mit der Zeit, als die Bands dann spielten, erstmal war es leer und dann kam es immer mehr und immer. Und es gab nicht so viele Orte und vor allen Dingen nicht diese Konstanz. Ne? Ja. Es gab viele Orte, die mal so ein Kneiper, der hat dann mal so ein Konzert gemacht, weil er Geld verdienen wollte. Bei uns war es so, dass wir ja eine Philosophie hatten. Ne? Wir wollten das ja durchziehen und wir haben das über Jahre hinweg durchgezogen, trotz Verboten, die auch öfter mal auf uns niederprasselten. Und nach einem Vierteljahr hatten wir wieder irgendeinen Dreh gefunden, weil wir wieder irgend mit so einem Hefty J-Heini uns irgendwie gut getan haben und dann haben wir einfach wieder gemacht und so. Und
das war, auch war immer Vorteil,
schwierig.
Und, also dass der Standort Nachteil auf den ersten Blick, dass man in so einem kleinen Dörfchen ist, war ja dann am Ende des Tages ein Standort Vorteil, weil da die Leute dann vielleicht nicht ganz so genau geguckt haben, wie wenn man jetzt im Prenzlauer Berg bei der Zionskirche einen kleinen Laden aufgemacht hätte, der wäre ja sofort wieder zu gewesen wahrscheinlich.
Das mag ich nicht zu sagen. Also es gab ja natürlich auch sehr viele alternative Clubs in Ostberlin, ja, wo wir auch immer hingefahren sind. Aber inwieweit die jetzt Probleme mit der Polizei oder so hatten, das vermag ich nicht zu sagen. Da will ich mich auch nicht aufs Glatteis bewegen. Es war aber in der Tat so, dass man natürlich im Dorf ein bisschen mehr Narrenfreiheit hatte. Mhm. Das ist klar. Zionskirche, ja, da war ich auch dabei bei diesem
legendären
Konzert. Ja.
Wo die und, Nazis kamen.
Ja, genau. Ja. Genau. Ich habe den Schnaps fallen lassen. Wir mussten früher gehen, das war unser Glück. Und das vermag ich nicht zu sagen, aber die hatten natürlich auch große Probleme, aber die haben auch oft da illegal, wir waren zum Beispiel auch oft auf illegalen Konzerten in Ostberlin, wo Künstler aus dem Westen auch gespielt haben, da wurde so eine Kneipe angemietet und dann wurde dann getarnt, wurde das als eingeladen zu irgendeiner Party, so haben wir es ja auch immer gemacht.
Ja.
Hochzeitsfeier meiner Schwester, die ich gar nicht hatte, so war unsere erste Party angemeldet, man musste immer sich irgendwie was ausdenken, aber was die jetzt speziell in Ostberlin für Ärger hatten, das weiß ich gar nicht so.
Jetzt hast du aber eine schöne Brücke geschlagen, indem du nämlich gerade erzählt hast von Westberliner Bands, die illegal im Osten gespielt haben. Ich habe herausgefunden, dass bei euch in Lugau die Waltons auftraten, eine Band aus Westberlin, und zwar komplett illegal, heimlich rübergefahren, heimlich gespielt. Und um uns in diese Geschichte reinzufühlen, habe ich nochmal einen Song von den Waltons auf den Plattenteller gehievt, und zwar ein Stück, das You'll Be Mine heißt. Ich glaube, es ist 2-3 Jahre später erst entstanden, aber wir hören es trotzdem mal, um uns einzufühlen in den musikalischen Kosmos der Waltons. Die Waltons auf Flux FM. Eine Band, die von meinem Studiogast vor der Wende eingeladen wurde, um im kleinen Dörfchen Lugau zu spielen. Das Besondere an der Story ist im Prinzip, dass das Dörfchen Lugau im Osten lag und dass die Waltons aus dem Westen kamen und dass die ganz illegal auftraten. Wie war das an solchen Abenden, wenn man wusste, also heute sind wir wirklich am Rande des Legalen unterwegs, hat man dann nochmal öfter über die Schulter geguckt, ob da einer von der Stasi mitfeiert?
Schiss hatte ich die ganze Zeit. Ja. Ne? Das ja noch einmal gemacht. Und das Problem war, dass man ja niemanden erreichen konnte. Man hat das dann meistens über einen Ostberliner Manager, also jemanden aus Ostberlin, der die Verbindung geknüpft hat, mit dem hat man das gemacht. Und dann gab es Telegramme. Dann wurden Telegramme geschickt. Wow. Dann kam die Postfrau immer und holte mir ein Telegramm. Da stand dann irgendeine, weiß ich nicht.
Waltons haben zugesagt, stopp.
Tante Emma kommt oder so.
Und, das ist ja Wahnsinn.
Ja, und dann konntest du natürlich nicht mehr, wenn Tante Emma kam, dann konntest du ja nichts mehr machen. Du konntest ja niemanden anrufen. Hatte ja keine Telefonnummer oder so. Das lief dann. Und das waren ja mehrere Faktoren. Kommen die überhaupt? Ist das alles eine Verarsche? Was machen wir, wenn sie nicht kommen? Weil die Leute, sprach sich natürlich immer rum wie ein Lauffeuer. Was machen wir, wenn sie doch kommen? Machen wir es? Und ich wollte es dann oftmals auch, also bei Worten auch speziell wieder absagen, weil ich dann so eine Angst bekommen hatte, weil hier auch gab es auch ein kurzes Radiointerview zu der Geschichte. Ja, und da kriegt man dann so viel Angst, weil natürlich das dann komplett illegal ist. Ne? Aber das hat alles geklappt und wir haben es dann auch durchgezogen und
Was ich mir jetzt aus deinen Erzählungen quasi als Scheibchen schon abschneide, ist die Tatsache, dass es manchmal einen gewissen Mut erfordert, um voranzukommen, dass man sich manchmal eben nicht zurückziehen sollte in sein eigenes Eckchen. Und da schließt jetzt meine nächste Frage an, denn die Veranstaltungsreihe ist ja jetzt quasi noch einmal auch geplant in Magdeburg, glaube ich, ne, am 26.05. Und man fragt sich ja schon, was wird der Erkenntnisgewinn dieser Veranstaltung sein? Ich habe mich vorhin auch im Vorgespräch schon gefragt, gibt es unter Umständen was der Jugendliche im Jahr 2018 lernen kann von den Leuten, die kurz vor der Wende illegale Konzerte veranstaltet haben und die ein bisschen eben auch gegen das System gearbeitet haben, ohne jetzt quasi den kompletten Umsturz herbeizusehnen, sondern es war ja durchaus ein Wunsch nach Veränderung da, aber du zum Beispiel hast ja gesagt, ich würde gerne hier leben bleiben, ja, und also gibt es da was, was man lernen kann, oder was ist überhaupt vielleicht auch der Grund für euch gewesen, diese Veranstaltung nochmal ins Leben zu rufen? Wie seid ihr drauf gekommen, dass das wichtig sein könnte?
Naja, diese Pop-Rebellion, also das ist ja eben eigentlich der richtige Begriff, weil es geht ja nicht, die Susi hat gesagt, wir wollten unsere kleine Revolution machen. Und das stimmt ja auch so ein bisschen, und das ist wie so ein Sammelsurium. Na, ich glaube auch, dass viele Leute, die jünger sind, einfach auch daraus lernen können, dass man einfach da was machen sollte, wo man hingestellt wird und nicht immer die Flucht suchen. Ne? Ich meine, gut, ich kann die große Klappe haben, ich bin dann auch nach Berlin gegangen, aber erstmal nicht. Ne? Irgendwann ist natürlich vorbei, irgendwann hast du alles gemacht, aber dass man einfach machen sollte, ohne sich irgendwie so große Gedanken. Heute reden immer alle, wie tot das Land ist. Natürlich ist das Land tot, aber wenn auf dem Land niemand bleibt und nichts macht, dann passiert auch nichts. Ich glaube, es ist heute noch tolle Entwicklungen auch im ländlichen Bereich gibt und geben könnte, wenn viel mehr Leute ein bisschen versuchen, da was zu etablieren, egal wo das, ob in Ost oder West heutzutage, ist das ja egal.
Ja.
Und das ist zum Beispiel so, und dass man eben praktisch eben einfach auch improvisiert und nicht so viele Leute fragt nach irgendwas, dass man einfach macht. Ne?
Ja, und dass Popmusik unter Umständen auch immer noch vielleicht sogar ein Teil einer Rebellion sein kann, denn ich weiß von vielen Menschen, die im Jahr 2018 im System, in dem wir jetzt leben, sich auch nicht mehr zu wohl fühlen, weil sich zu sehr in eine kapitalistische Richtung entwickelt hat. Und unter Umständen kann man ja im Hinterköpfchen nochmal drüber nachdenken, ob man vielleicht doch wieder sowas erfindet wie Punk und Partys veranstaltet, um die Leute zusammenzukriegen. Und dann muss ja auch nicht explizit immer jede theoretische Diskussion stattfinden, die im politischen Bereich gerade stattfindet, sondern man kann ja einfach auch mal zusammen Musik hören und dann gucken, was sich aus dieser Bewegung quasi ergibt. Ja, wäre so meine Idee.
Das stimmt. Ja. Aber ich glaube, dafür geht es den Leuten noch viel zu gut.
Ja, das kann durchaus sein.
Vielleicht ein paar Jahren.
Was erwartest du morgen im Abends im Akut? Wird es anders als in Leipzig? Wird es da eine andere Publikumsvermischung geben unter Umständen?
Ja, das ist ganz schwierig. Also ich hätte in Leipzig auch mit einem ganz anderen Publikum gerechnet, also mit vielen Älteren, die gar nicht da waren. Es waren relativ viele junge Leute da und ich könnte mir vorstellen, dass es sich auch sehr stark dann nochmal auch um die Bands dreht, die damals natürlich in der DDR, die wir alle konsumiert haben, die bei uns gespielt haben, wie Sando, Rosa Extra und wie sie alle heißen. Und dass da ziemlich viele Fans auch von Paroktikum da sind, von Lutz Schramm. Aber natürlich auch Leute aus dem Westen, die sich natürlich, die das ja nicht wissen. Also das ist ja zum Teil immer noch ein weißer Fleck, weil wir wurden ja unter Pudis und Mao-Anzug wurden wir irgendwie auch so ein bisschen verortet. Ne? Es gab ja auch im Westen Propaganda, dass man gesagt hat, naja, die haben gar nichts gewusst und die wussten nicht, wo der Hammer hängt, sondern so war es halt nicht. Wir wussten halt alles und wir wussten viel mehr natürlich Bescheid, weil wir uns dann, ihr konntet ja in den Laden gehen und euch eine Platte kaufen. Wir mussten ja irgendwie uns das alles irgendwie organisieren. Mhm. Das hat natürlich eine intensivere Beschäftigung mit den Dingen auch vorausgesetzt. Ne?
Ja, und noch mehr Liebe freigesetzt unter Umständen.
Eventuell, ja, obwohl ich jetzt nur eigentlich alles, was wir da so gemacht haben, irgendwie
wir waren die besseren Beatles-Fans.
Nein, um Gottes Willen. Nee. Ich war auch froh, als es dann vorbei war, muss ich sagen, und dass ich das nicht mehr machen musste. Und aber ich glaube, dass man da auch nochmal eine Erkenntnis gewinnt, auch wie Gesellschaft gesehen wurde, wie die verschiedenen Gruppen untereinander, also auch mit den Skins und so, da wird auch viel drüber geredet, wo man stand, mit wem man sich solidarisiert hat, dass eben auch ganz viele Rechte mit Linken dann Verbrüderungspartys gefeiert haben damals und man sich in Ruhe gelassen hatte und dann erst nach der Wende das alles in so einem totalen Chaos explodierte. Ne?
Mhm. Wie ist es denn morgen mit den Laserpointern und mit der Interaktivität oder mit der Interaktion mit dem Publikum?
Ja.
Es gibt ja da wohl auch Beiträge, die auf Videoleinwänden laufen. Das haben wir ganz am Anfang schon mal ein bisschen erwähnt, aber trotzdem kannst du das nochmal erklären, weil ich finde das einen sehr interessanten Punkt, dass das Publikum eben nicht nur per Wortmeldung sich einbringen kann in die Diskussion, sondern dass sie durchaus auch interaktiv den Abend mitgestalten.
Ja, die gestalten den Abend mit, weil wenn irgendjemand langweilt, kann er abgewählt werden und dann gibt es ein neues, wir haben verschiedene Oberthemen, zum Beispiel Kinderstube, Klamotten, Konsens, Kollaps, Kurioses, und da kann dann jeder immer die einzelnen Leute, die dort zu sehen sind, anwählen. Und wer die meisten Laserpointer auf sich vereint, der kann dann sprechen. Und danach wird dann drüber diskutiert oder es gibt gleich wieder den nächsten, wenn man sagt, ach naja, war jetzt nicht so spannend, dann wird der nächste eingeschalten oder jemand von uns beiden auf der Bühne gibt zum Thema nochmal was zum Besten. Und ich glaube, das ist eine ganz gute, da sind alle irgendwie mit dabei. Und das hat man in Leipzig auch gemerkt, dass die Leute dann auch sehr angesprochen sind auf diese Art der Veranstaltung.
Dein 2016er Roman Düsterbusch City Lights, hat der schon ein Nachfolgewerk? Ist da was in Arbeit oder
Ja, es gibt eine Doku im Herbst, die wurde letztes Jahr gedreht, 52 Minuten von einer Frankfurter Firma, der Wilde Stein. Sehr gutes Projekt. Arte findet es ganz großartig.
Das ist schon mal gut.
Ja, ich hoffe, dass es dann auch, wir haben noch keinen konkreten Sendetermin, es wird wohl, schätze ich mal, um den 3. Oktober ausgestrahlt werden. Und dann gibt's gibt's ein Theaterstück, da kann ich aber noch nicht so viel drüber sagen, weil es noch nicht unterschrieben ist. Aber es gibt wohl nächstes Jahr ein Theaterstück auch. Und
zum gleichen Thema quasi.
Genau, das ist eine Adaption vom Buch.
Wow.
Und ja, aber das sage ich dann, wenn die Tinte trocken ist, vorher sollte man das nicht.
Alexander Kühne, hiermit lade ich dich offiziell nochmal ein, vorbeizukommen, wenn da alles in trockenen Tüchern ist. Denn auch über das Theaterstück würde ich gerne noch ausführlicher mit dir sprechen. Auch der Roman, über den könnte man ja noch stundenlang quatschen und darüber, wie autobiografisch das nun wirklich war und so. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich freue mich schon drauf. Zunächst hier nochmal der Hinweis auf die Veranstaltung Pop-Rebellion im Nirgendwo. Morgen im Akut ab 20 Uhr mit Tobias Hülswit, Lutz Schramm und Alexander Kühn auf der Bühne. Der Autor des Buchs Düsterbusch City Lights war bei mir im Studio. Alexander Kühne, vielen Dank für deinen Besuch.
Ich habe zu danken.
Weiterhin alles Gute und sobald der nächste Film fertig ist, kommst du vorbei.
Dann rausche ich wieder
vorbei. Ja, sehr schön.
Tschüss. Tschüss.